Wo unser Hof im Zusammenhang vom Klimaprojekt bilanziert wurde, haben wir wie gesehen, dass die Fleischproduktion für 95% von allen Emissionen verantwortlich ist, im Gegensatz zu ein bisschen Getreideanbau, wo für die restlichen 5% verantwortlich war, aber tonnenmässig eigentlich etwa gleich viel Getreide wie Fleisch den Hof verloren hat. Und wir haben dann wie gefunden, das zeigt relativ klar, wie die pflanzliche Produktion deutlich günstiger ist fürs Klima.
Es geht wirklich darum, dass man zurück zu den Wurzeln kommt, dass man darüber nachdenkt, okay, einmal die Woche habe ich meinen Sonntagsbraten, am Tag kann ich vielleicht nicht jeden Abend meine Salami aufs Brot packen, sondern kann auch mal über einen leckeren Humusaufstrich aus Schweizer Hülsenfrüchten nachdenken.
Landwirtschaft, Klima, Wandel. Der Podcast vom Projekt Klimaneutrale Landwirtschaft Graubünden. Wie gelingt es den Bäuerinnen und Bauern, sich am Klimawandel anzupassen? Wie gestalten sie ihre Produktion klimafreundlich? Und was können wir als Konsumentin oder Konsument machen, wenn wir uns klimaverträglich ernähren wollen? Wir reden darüber und stellen vor, was heute schon zwischen Hof, Feld und Teller gemacht wird. Willkommen bei der vierten Episode von Landwirtschaft, Klima, Wandel. Ich bin der Silvio Liechti. Essen, klar, das ist natürlich in erster Linie eine Notwendigkeit, aber für einen Haufen ist es mehr, nämlich Leidenschaft. Das fängt beim Kochen an, wenn man kreativ sein kann, und das hört am Tisch auf, wenn es gesellig ist. Wie wir tagtäglich essen und was auf den Teller kommt, das hat nicht nur einen Einfluss auf unsere Gesundheit, nein, es beeinflusst auch das Klima. Man geht davon aus, dass die Ernährung der Menschheit für etwa ein Drittel der gesamten globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Da ist das Methan aus der Wiederkäuerhaltung oder der Reisproduktion dabei. Die Auswirkungen von Waldrodungen für den Anbau von Tierfutterpflanzen sind eingerechnet oder auch der Energieverbrauch für den Transport oder die Kühlung von unserem Essen. Heute reden wir über unser Ernährungssystem, vom Hof bis heim zu uns auf den Teller. Und wir reden darüber, wie das System nachhaltiger sein könnte. Der Transformationsforscher Lukas Fesenfeld von ETH Zürich hat mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern dazu eine grosse Arbeit verfasst. Er sagt, es müssen dringend neue Wege zu einem nachhaltigen Ernährungssystem eingeschlagen werden. Mit ihm reden wir später. Dann zeigen wir, wie ein Bauernbetrieb ausgerechnet im klimatisch nicht ganz einfachen Unterengadin der umweltfreundliche Gemüseanbau für sich als neue Einkommensquelle aufgezogen hat. Um uns einstimmen, schauen wir jetzt aber zuerst einmal auf die Teller von Herr und Frau Schweizer. Dort fällt auf, Fleisch ist hoch im Kurs, trotz der zum Teil kontroversen Diskussionen, die rund um das Thema geführt werden. Zwar ist die Zahl der Vegetarierinnen und Vegetarier in den letzten Jahren gestiegen, sind mittlerweile etwa 5% der Bevölkerung, aber unter dem Strich ist der Fleischhunger noch immer gross. Statistisch isst jeder und jede im Land knapp 50 Kilo im Jahr. Lässt man den Experten zu, dann ist das zu viel. Weniger wäre mehr, gesünder für den Körper, aber auch gesünder halt eben fürs Klima. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO geht davon aus, dass weltweit 14% der Klimagasemissionen, die der Mensch verursacht, allein auf das Konto der Nutztierhaltung gehen. Die Produktion von Gemüse und anderen pflanzlichen Lebensmitteln, wie beispielsweise Hülsenfrüchte auf der anderen Seite, hat einen deutlich kleineren ökologischen Fußabdruck. Auch das Projekt Klimaneutrale Landwirtschaft hat sich dem Thema darum angenommen. Eine Frage, die geklärt werden soll, ist, ob Gemüseanbau auch im Berggebiet, wo heute die Produktion sehr tierlastig ist, etwas wäre, wo man damit Geld verdienen kann. Ein Betrieb, der eine Antwort darauf gesucht und gefunden hat, ist der Hof Cavallacci bei Schkuhl im Unterengadin. Es ist einer der 50 Pilotbetriebe, der beim Bündner Klimaprojekt mitmacht. Dort, beim Samuel Hauenstein und der Reiter Burtscher, passiert nämlich Erstaunliches. Neben den Kühen und Schöfen, die es halten, pflanzen sie in der zweiten Saison auch Gemüse an. Im Engadin, wo der Schnee lang liegt und Temperaturen gerne unter Null gehen. Frische Ware gibt es für Kundinnen und Kunden bis in den Winter rein und das nicht etwa dank beheizten Gewächshäusern. Mir hat es Wunder genommen, wie das tut dort auf 1400 Meter oben und warum auf dem Biohof Cavallacci seit neuestem das Gemüse so im Fokus steht. Ich habe darum einen Besuch gemacht und mir das Ganze angeschaut. Als ich Samuel Hauenstein treffe, ist er gerade am Ernten. Er läuft durch eines seiner Gemüsefelder, die er auf einer Terrasse am Hang oberhalb von Schkuhl angelegt hat. Altbot bückt er sich, und reisst etwas zur Erde raus.
Das ist jetzt Knoblauch, den wir im Oktober letztes Jahr gepflanzt haben. Haben wir den gesteckt, dann war der ganze Winter hier unter dem Schnee gewesen. Und jetzt im Mai können wir ihn ernten. Und jetzt ernten wir ihn eigentlich ab, zum Platz zu machen, dass wir hier Zucchetti pflanzen nachher.
Der Wechsel von Knoblauch zu Zucchetti, bis im Herbst der Nüsslisalat auf dem Flecken Erde wächst, das fasziniert ihn. Abwechslung wird gross geschrieben auf dem Biohof Cavallatsch. Hier wachsen Rüebli, dort sprießt der Fenkel, ein bisschen weiter oben in einem der Gewächshäuser, Tomaten und Gurken und.
Gemüse ist einfach jetzt so als Betriebszweig in der Landwirtschaft ist extrem vielfältig. Also wenn man Betriebszweig Ackerbau hat zum Beispiel, dann hat man, wenn man viel Ackerfläche hat, dann hat man vielleicht 5-6 Kulturen. Und im Gemüse auf unserer halben Hektare haben wir pro Jahr 40 Kulturen. Und das sind 40 Kulturen aus bis zu 10 Pflanzenfamilien, die komplett unterschiedlich ticken, mit komplett unterschiedlichen Ansprüchen, komplett unterschiedlichen Herausforderungen. Also einerseits kann man sehen, extrem herausfordernd oder extrem komplex, extrem schwierig und andererseits aber auch einfach extrem interessant.
Der Samuel Hauenstein ist auf einem Bauernhof im Bündner Oberland aufgewachsen. Schon seine Eltern haben Gemüse gemacht. Er sei also genetisch quasi ein bisschen vorbelastet, sagt er mit einem Lächeln. Anfang letztes Jahr hat er den Hof hier zusammen mit seiner Partnerin, der Aita Burtscher, und seiner Studienkollegin, der Marion Schild, übernommen. Sie haben den Betrieb dann komplett neu ausgerichtet. Vorher haben zwei Leute vom Hof gelebt, der damalige Betriebsleiter und seine Frau. Der Fokus war auf der Tierhaltung, Mutterkühe und Schöfe, noch ein bisschen Ackerbau. Samuel Hauenstein hat aber schnell gemerkt, jetzt, wo drei von dem Betrieb leben müssen, braucht es eine zusätzliche Einnahmequelle. Schnell war klar, man will weg von der reinen Fleischproduktion hin zu mehr pflanzlichen Lebensmitteln. Die sind deutlich klimafreundlicher als die Schöfe und Kühe, die beim Verdauen das Klimagas Methan ausstoßen.
Klimagasmässig kann man sagen, dass Gemüse eigentlich etwa 30 bis 100 Mal weniger emittiert pro Kilogramm Lebensmittel wie jetzt bei Lamm- oder Rindfleisch. In unserem Fall haben wir einfach die Produktion an Lebensmitteln massiv erhöht. Also so in Tonnen kann man es, ist schwierig zu sagen, aber 2 bis 3 Mal mehr bei etwa gleichbleibenden Emissionen.
Das heisst, die Klimagasbilanz, einmal pro Kilo Lebensmittel gerechnet, die jetzt der Hof verlässt, ist heute, seit das Gemüse dabei ist, deutlich besser als früher. Und wer weiss, vielleicht können wir es wenn sogar mit den Tieren ein bisschen zurückfahren, sagt der Samuel Hauenstein. Allenfalls dann künftig noch ein bisschen mehr Ackerbau machen und dann würde auf einem zusätzlichen Teil vom Land, wo heute Gras, also Futter für die Schöfe und Kühe wächst, ein wenig Getreide kommen. Das Futter, das würde also so nicht mehr für gleich viele Tiere langen wie heute. Aber für den Bauer ist es keine Frage. Ganz ohne Kühe und Schöfe ging es dort oben gar nicht. Erstens, weil alle paar Jahre auch auf einem Acker, beispielsweise noch Herdöpfel und Weizen, Klee und Gras abgebaut wird. Und das muss ja irgendwie verwertet, also gefressen werden. Und zweitens, die vielen stotzigen Wiesen gar nicht für Gemüse- oder Getreidebau geeignet sind.
Wir haben jetzt um den Hof, wo man auch sehr viel so extensive, steile Weiden, wo man nichts anderes machen kann wie Tierhaltung, wo Tierhaltung auch absolut wichtig ist, damit um die Biodiversität auf diesen Flächen zu behalten. Also ich finde, das ist ganz klar, dass wir niemals werden da viehlos werden. Also das macht meiner Meinung nach keinen Sinn auf dem Betrieb, wo wir sind.
Das Gemüseangebot vom Hof Cavallatsch, das hat sich im Engadin umgesprochen und kommt gut an. Ein kleiner Teil von Ernte geht in die Gastronomie, das allermeiste sind aber Gemüseabos für Private. Man sei praktisch von Anfang an, ohne grosse Werbung zu machen, ausverkauft gewesen. Mittlerweile verlöhnen jede Woche von Mai bis Weihnachten 100 Gemüsetaschen der Hof.
Also eigentlich die Gemüseabos kennt man sonst eher aus dem städtischen Bereich, dass um die Städte herum die Gemüseabos angeboten werden. Und so auf dem Land bin ich doch noch skeptisch gewesen, dass es so wird laufen. Und darum bin ich sehr, sehr positiv überrascht, dass es so gut ankommt.
Was der Samuel Hauenstein und Aita Burtscher hier machen, das ist außergewöhnlich. Gemüsebau ist in Graubünden eh eine Nische, Gemüsebau in den Bergen und ausgerechnet noch im Engadin ziemlich exotisch. Die paar flachen Flecken Erde um den Hof herum, wo das Gemüse wächst, sind insgesamt knapp so gross wie ein Fußballfeld und alle liegen auf etwa 1400 Meter über dem Meer. Frost, wo es bis weit in den Frühling hineingehen kann, sei hier schon der Hauptgegner.
Hier dagegen kann man einfach eben mit Flies oder Netz arbeiten, wo man es einfach muss abdecken über Nacht. Und dann halt zwei oder drei Schichten drauf tun. Und dann kann man das eigentlich managen, aber ist halt viel Arbeit. Also das ist sicher eine Hauptausforderung.
Ein weiterer Unterschied zum Gemüseanbau im Flachland ist die deutlich kürzere Anbausaison. Aber auch hier weiss man sich auf dem Hof Tschawalatsch zu helfen. Damit im Mai überhaupt schon etwas in der Gemüsetasche ist, hat Samuel Hauerstein auf einer Fläche oberhalb vom Hof Folientunnel, also Gewächshäuser, hergetan. Die sind natürlich nicht beheizt, sonst wäre die Klimabilanz wieder schlechter. Aber allein mit diesen Tunnel gelingt es im Frühling einen Monat früher etwas zu ernten.
Oder im Winter ist es halt einfach noch schön, wenn man ab und zu etwas Frisches aus dem Tunnel ausernten kann. Dann könnte man auch Lagergemüse geben, aber so ein bisschen zum Taschen auflockern, ist das noch schön.
Der Samuel Hauerstein und seine Partnerin haben gezeigt, es kann funktionieren und saisonales Gemüse anbauen kann sich auch im Berggebiet lohnen. Er ist überzeugt, was sie hier machen, wäre für einen Haufenbetrieb im Kanton möglich.
Im Flachlandteil von Graubünden, dort ist das Potenzial gross, auch für also Engros zu produzieren, für Detailhändler. In den Tälern oben ist sicher praktisch nur Direktvermarktung möglich. Und dort ist dann halt irgendeinisch die Vermarktung wird irgendeinisch der Engpass. Aber ich habe jetzt schon das Gefühl, dass es noch in x Tälern in Graubünden Potenzial gibt, für zum Gemüse direkt an die Leute zu bringen.
Auf dem Hof Tschawalatsch ist man also weggekommen von reiner Tierhaltung und hat den Fokus in den letzten Monaten stark auch auf Gemüseproduktion verschoben. Im Kleinen macht Samuel Hauerstein also eigentlich das, was viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für uns alle fordern, weniger Gewicht auf das Fleisch legen, deutlich mehr auf pflanzliche Produkte setzen. Vor 5 Jahren hat eine internationale Forschergruppe zusammengetragen, wie der optimale Speiszettel aussehen würde und die sogenannte Planetary Health Diet veröffentlicht. Ein flexitarischer Menüplan, Gemüse, Früchte, Nüsse, Vollkornprodukte würden Teller füllen, Fleisch gibt es nur noch ganz wenig. Das wäre gesund und umweltschonend. Ziel der Studie war es, eine Grundlage zu haben, um das globale Ernährungssystem nachhaltig zu machen. Auch in der Schweiz hat man sich Gedanken gemacht, wie ein nachhaltiges Ernährungssystem hier aussehen müsste. Der Anstoss gegeben hat das Netzwerk SDSN Schweiz. SDSN, das ist eine Initiative der Vereinten Nationen, die es in verschiedenen Ländern gibt. Das Netzwerk hat den Zweck, die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele für sie zu treiben. Ziel, das sich die UNO und damit auch die Schweiz bis 2030 gegeben hat. Wie müsste das Ernährungssystem in unserem Land umgebaut werden, damit die UNO-Ziele eingehalten werden und welche Wege dorthin gibt es? Ein wissenschaftliches Gremium aus 40 Forscherinnen und Forschern hat letztes Jahr einen 75-seitig starken Leitfaden herausgegeben und Antworten geliefert. Dabei zeigt sich, es braucht einen drastischen Wandel. Gefordert sind alle. Detailhändler, die Restaurants, die Bäuerinnen und Bauern, aber auch die Politik und vor allem auch die Konsumentinnen und Konsumenten. Geleitet hat die Gruppe von Wissenschaftlern der Lukas Fesenfeld. Er ist Politökonom und Transformationsforscher, arbeitet an der ETH Zürich und dem Berner Oeschger-Zentrum für Klimaforschung. Ich habe ihn in Zürich besucht. Lukas Fesenfeld, das Ernährungssystem ist nicht nachhaltig. Das ist eigentlich die einhellige Meinung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Das System beansprucht die Erde zu sehr, befeuert den Klimawandel. Aber warum, also wo ist das Ernährungssystem oder die Ernährung auf dem falschen Pfad?
Die Ernährung und das Ernährungssystem beinhaltet ja die gesamte Wertschöpfungskette, von der Produktion bis zum Konsum. Und die Nachhaltigkeit global betrachtet ist tatsächlich vor allen Dingen bei den ökologischen Faktoren, also Klimaauswirkungen, Pestizidnutzung, Artenvielfalt gefährdet, teilweise auch hier in der Schweiz, aber auch in Bezug zu sozialen und ökonomischen Belangen. Also welche Einkommenschancen haben kleinere Betriebe? Wie stark ist die soziale Integration und die gesundheitlichen Folgen für die Menschen? Und besonders wichtige Herausforderungen, die sich global, aber auch hier in der Schweiz stellen, lassen sich auf die Art der Produkte, die wir konsumieren, also den Anteil tierischer Produkte, aber auch die Lebensmittelverschwendung. Das sind zentrale Herausforderungen, die die Nachhaltigkeit derzeit betreffen.
Das heißt also, wann ist denn die Ernährung nachhaltig?
Eigentlich, so wie wir über Jahrtausende hinweg gelebt haben, war sie recht nachhaltig, auch hier in der Schweiz. Das heißt nicht, dass wir irgendwie gar nicht mehr tierische Produkte essen sollten, sondern dass wir einfach ein einmal in der Woche zum Beispiel, diese Prämisse des Sonntagsbratens, also dass es etwas Besonderes ist. Das sind Grundsätze. Früher war die Wertschätzung für Lebensmittel viel höher, weil auch die Preise höher waren. Die Leute konnten sich es nicht leisten, Lebensmittel wegzuschmeißen. Das heißt, man hat auch probiert, saisonaler Lebensmittel zu beziehen, die halt da waren und günstiger waren. Und das sind eigentlich Grundsätze, die ganz traditionell schon in den meisten Kulturen verankert waren, auch hier in der Schweiz, und an die sollten wir uns halten.
Sie haben es jetzt angesprochen, es ist entscheidend, was auf dem Teller landet am Schluss. Also das heißt, jeder und jede hat es ein Stück weit selber in der Hand, wie sie damit umgeht. Sie sagen, bis 2030 müsste der Fleisch- und Milchproduktekonsum drastisch sinken, auf die Hälfte von heute. Viel mehr Früchte, Gemüse, möglichst saisonal und aus der Region, und möglichst nichts essen, das mit dem Flugzeug gekommen ist. Wenn wir jetzt anschauen, wie es heute läuft, dann ist das für viele eine riesige Umstellung.
Ja, genau. Wir müssen sozusagen wieder zurück zu den Wurzeln. Also das, was wir dort auf Basis verschiedener Empfehlungen, unter anderem der Schweizer Gesellschaft für Ernährung, aber auch Modellen für eine ressourcenschonende Ernährung, die beispielsweise von Agroscope entwickelt wurden, als Empfehlungen rausgeben. Das sind eigentlich Empfehlungen, die eben dem traditionellen Essverhalten, wie das über Jahrhunderte in der Schweiz war, recht nahe kommen.
Aber wie soll das gehen?
Genau, das kann nur dadurch funktionieren, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Also es geht eben nicht darum, dass Verbraucherinnen und Verbraucher das alles freiwillig alleine nur tun können, sondern es muss das Angebot stimmen. Da sind vor allen Dingen die großen Supermärkte auch in der Verantwortung, das Angebot so zu platzieren. Da sind Kantinen, außer Hausverpflegungsbetriebe verantwortlich dafür, Angebot zu kreieren, um sich relativ einfach im Einklang mit diesen Empfehlungen zu ernähren. Andererseits geht es auch darum, dass natürlich seitens der Produktion diversifiziert wird, dass mehr Angebot von pflanzlichen Produkten auf den Markt kommen. Aber dafür müssen eben die Wertschöpfungsketten und die Nachfrage auch steigen. Und wie kann man halt relativ schnell die Nachfrage verändern? Das geht einerseits dadurch, dass man die Kaufinfrastruktur verändert, dass man platziert die Produkte zum Beispiel an Orten, wo sich Verbraucherinnen und Verbraucher leichter dran halten können. Das ist sehr wirkungsvoll. Aber auch natürlich dadurch, dass Verbraucherinnen und Verbraucher entsprechend gebildet werden, Informationen erhalten, aber vor allen Dingen auch, dass eben Preisparität besteht. Das ist momentan oft noch nicht der Fall. Also pflanzliche Produkte sind teilweise nicht gleichgünstig wie bestimmte tierische Produkte. Und das ist eine Herausforderung, die gerade niedrigere Einkommensschichten besonders hart trifft. Ja.
Wir haben es gesagt, mehr pflanzliche Produkte, aber es gibt auch pflanzliche Produkte, die zum Teil sehr hoch verarbeitet sind. Ist denn das auch besser als tierisches?
Ja, da muss man auch wieder keine Schwarz-Weiß-Antwort geben. Also es gibt viele Ersatzprodukte, die einen gewissen Verarbeitungsgrad haben, aber trotzdem gesundheitlich nicht wahnsinnig bedenklich sind. Wir haben auch viele tierische Produkte, die sehr verarbeitet sind, die trotzdem stark konsumiert werden. Rein aus der Klimabilanz bezogen und auch aus Folgen für Artenvielfalt und so sind oftmals auch verarbeitete Ersatzprodukte unterm Strich immer noch besser. Aber man muss aus Gesundheitsperspektive sicherlich schauen, dass vor allen Dingen die zentralen Nährstoffe, und da reden wir nicht nur über Protein, sondern auch andere Mikronährstoffe, enthalten sind. Da ist viel Forschung im Gange, aber wir müssen auch, wenn wir über pflanzlichen Ersatz sprechen, nicht nur über die verarbeiteten Produkte sprechen, sondern eben auch viele schon traditionelle Ersatzprodukte, sei es Tofu, die häufig sehr schmackhaft sein können, oder auch Möhren, die geschmort werden und dann auf einmal einen ganz anderen Geschmack bekommen. Ja, und was ganz wichtig ist, wenn wir über den Verbrauch oder den Umstieg sprechen, dann heißt das nicht, dass wir von 0 auf 100 gehen müssen. Also es heißt nicht, dass wir einen Veggie Day brauchen, sondern es heißt darum, dass zum Beispiel der Anteil in der Bolognese von Hülsenfrüchten erhöht werden könnte. Damit kann der Anteil tierischer Produkte reduziert werden. Der Geschmack kann sogar vielleicht noch besser werden, ohne dass man das Gefühl hat, man muss irgendwie auf was verzichten. Ich glaub, ja.
Also das heißt, Sie wollen den Schweizerinnen und Schweizern nicht das Steak und die Wurst verbieten?
Nein, das ist sowieso nicht zielführend, das ist nur polarisierend und das wird oftmals in den Medien schnell so hochgebauscht. Darum geht es auf keinen Fall. Man kann auf dem Fußballplatz meinetwegen seine Wurst essen. Wenn man jetzt 5-mal die Woche auf den Fußballplatz geht und die Wurst isst, dann ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Aber es geht wirklich darum, dass man zurück zu den Wurzeln kommt, dass man darüber nachdenkt, okay, einmal die Woche habe ich meinen Sonntagsbraten. Am Tag kann ich vielleicht nicht jeden Abend meine Salami aufs Brot packen, sondern kann auch mal über einen leckeren Humusaufstrich aus Schweizer Hülsenfrüchten nachdenken.
Lukas Fesenfeld, Sie haben jetzt gesagt, das Angebot muss angepasst werden. Man muss mehr, sage ich mal, über vegetarische Gerichte stolpern und über vegetarische Produkte, über pflanzliche Produkte. Schauen wir nochmals auf die Landwirtschaft. Welche Rolle sehen Sie bei den Schweizer Bauern und Bäuerinnen?
Ja, da geht es vor allen Dingen darum, Perspektiven zu generieren. Momentan sind wir in einer Dynamik, wo oftmals Produktion gegen Konsum, Stadt gegen Land hoch polarisiert wird und das ist überhaupt nicht förderlich. Es gibt ganz viele innovative Bäuerinnen und Bauern, die diversifizieren wollen, die sagen, okay, ich will den Anteil von pflanzlichen Produkten in meiner Wertschöpfung neben Tierproduktion zum Beispiel stärken und das kann auch die Betriebe resilienter machen gegen Schocks. Das kann ihnen tatsächlich eine Vielfalt an nicht nur Einkommen, sondern auch Betriebsführungsmöglichkeiten bieten. Und das kann auch Spaß machen. Und ich glaube, es geht ganz stark darum, dass diese neuen Wertschöpfungsketten aufgebaut werden. Und da sollten die Bäuerinnen und Bauern, gerade all jene, die sehr innovativ schon dabei sind, darüber nachzudenken, unterstützt werden. Und ich glaube, da auch wieder, ähnlich wie beim Konsum, spielen die Rahmenbedingungen eine zentrale Rolle. Also kann man beispielsweise ein Experimentarbudget für innovative Bäuerinnen und Bauern geben, um umzustellen? Welche Art von Möglichkeiten, von Labelstrukturen gibt es, die auch vielleicht die Retailer, Supermärkte unterstützen könnten, um den Absatz zu vereinfachen? All das sind Fragen, die für die Bauern und Bäuerinnen besonders relevant sind und wo sie aber auch ihren Beitrag dann oftmals sehr gerne leisten, ist mein Eindruck.
Sie haben gesagt, auch die Bäuerinnen und Bauern sollten oder können sich bewegen dort, wo es geht. Schauen wir mal aufs Berggebiet. Beispielsweise die Landwirtschaft im Kanton Graubünden ist relativ stark auf Tierhaltung ausgelegt. Gemüseproduktion ist noch immer die Nische. Die Topografie kommt dann natürlich ins Spiel oder auch die klimatischen Bedingungen setzen da Grenzen. Tierhaltung dort, das macht Sinn, oder?
Ja, bis zu einem gewissen Grad macht das Sinn. Das haben wir auch in unserem Modell was zum Beispiel Selbstversorgungsgrad und Ressourcen, schone Landwirtschaft und Ernährung innerhalb des Schweizer Kontext der Geografie hat, haben wir das berücksichtigt. Also in der Schweiz macht eine graslandbasierte Tierhaltung durchaus sogar aus ökologischen Zielen, also zum Beispiel die Artenvielfalt, macht diese Art der Landwirtschaft Sinn und kann integriert werden, vor allen Dingen im Berggebiet. Das heißt nicht, dass insgesamt der Konsum der Produkte auch sinken muss. Vor allem deshalb, da bestimmte Produkte dann, wo die Schweiz einen Standortvorteil in den Bergregionen hat, dann auch mehr exportiert werden können. Also gerade bestimmte Milchprodukte könnten mehr exportiert werden. Dafür müssten bestimmte Gemüseprodukte, wo die Schweiz keinen Standortvorteil hat, vielleicht eher importiert werden. Und wenn wir über die Reduktion der Tierhaltung und der Futtermittelproduktion sprechen, dann sprechen wir insbesondere über bestimmte Hotspot-Regionen im Mittelland, wo große Ackerflächen, ein großer Anteil der Ackerflächen für die Futtermittelproduktion genutzt wird. Das ist nicht unbedingt sinnvoll aus Sicht des Selbstversorgungsgrads. Wie kann man den Anteil der Produktion im Inland stärken und aber auch nicht aus ökologischer Nachhaltigkeitssicht. Also wir reden weniger stark um Umstieg bei der graslandbasierten Tierhaltung in der Bergregion, sondern vor allen Dingen im Mittelland.
Lukas Fesenfeld, wenn ich Ihnen so zuhöre, mir kommt immer wieder das Bild von einer Landwirtschaft oder auch von einem Leben, wie von vielleicht vor der Industrialisierung, vor der Mechanisierung. Und Sie haben es auch gesagt, zurück zu den Wurzeln. Kommt das auch einher mit Lebensqualitätverlust, also wieder zurück in die Höhle quasi?
Nee, also das ist ganz wichtig, nur weil man das Ernährungsverhalten und gewisse Produktionsvielfalt von der Geschichte lernen kann, heißt das nicht, dass wir jegliche Formen der Technologie zum Beispiel ausgrenzen sollten. Beispielsweise kann Agri-Photovoltaik eine bestimmte Rolle übernehmen, wenn es darum geht, neue Einkommen für Bäuerinnen und Bauern auch in Berggebieten, gerade aber auch in Gebieten, wo die Tierhaltung eine große Rolle spielt und vielleicht nicht so viel Flächen sind. Da kann eine Diversifikation der Einkommen stattfinden, da kann aber auch die Resilienz des Pflanzenbaus erhöht werden bei Sonderkulturen wie Beeren, aber auch bei anderen Gemüseprodukten. Man kann auch über den Einsatz von bestimmten Robotertechnologien sprechen. Es gibt viele technologische Innovationen, die eine große Rolle spielen, auch auf der Konsumseite. Klar, es gibt eine gewisse berechtigte Kritik an sehr verarbeiteten Fleischsubstituten. Es gibt aber auch ganz tolle, innovative Produkte, die eine Rolle dabei spielen können, gerade den Konsum bei starken sozusagen Fleischesserinnen und Essern etwas mehr in Einklang mit den Zielen der Ernährung zu setzen. Also Technologie spielt hier eine Rolle. Die Frage ist, wie integrieren wir das und wie schaffen wir durch Technologie vor allen Dingen neue Einkommen für Akteure entlang der Kette?
Sie haben es gesagt, alle Akteure entlang der Kette sind in der Pflicht, müssen sich bewegen, wenn das Ernährungssystem nachhaltiger werden soll. Aber irgendwer müsste in den Lead gehen. Wer müsste das sein?
Ja, also ganz zentral ist natürlich einerseits, dass die Politik, die Administration Rahmenbedingungen setzt. Und das probiert sie schon so gut sie kann. Natürlich gibt es zentrale Interessensgruppierungen im System, die momentan sich noch eher verfeindet gegenüberstehen und nicht gemeinschaftlich sozusagen die Lösung suchen. Hier kann die Politik auch helfen, Akteure an den Tisch zu bringen. Aber ganz besonders möchte ich auch die Rolle der Supermärkte hervorheben, die oftmals in der Mitte der Wertschöpfungskette sowohl Richtung Verbraucherinnen und Verbrauchern als auch gegenüber der Produktion und Verarbeitung eine wichtige Rolle spielen. Also sie können das Angebot erhöhen, sie können die Nachfrage damit als Signal zurückgeben, zum Beispiel an Bäuerinnen und Bauern, wenn es darum geht, zu diversifizieren. Sie können Wertschöpfungsketten etablieren, so wie das bei pestizidfreiem Weizen teilweise gelungen ist, kann man sich das auch ähnlich vorstellen für bestimmte pflanzliche Produkte, die vielleicht Einkommen stärken können auf der Produktionsseite und damit Perspektiven bieten. Also die Rolle der Retailer und Supermärkte möchte ich hier besonders hervorheben, die dann konstruktiv mit den anderen Akteuren zusammenarbeiten können. Auch die Kantinenbetriebe, die Außerhausverpflegungsbetriebe können eine wichtige Sogwirkung haben, also weil sie eben sowohl zurückwirkend auf die Produktion als auch auf die Konsumierenden wirken.
Das Thema Verbote und Einschränkungen, Vorschriften, geht es ohne das?
Es ist immer die Frage, zu welchem Zeitpunkt im Transformationsprozess. Wenn man sich den Transformationsprozess im Energiesektor anschaut, der teilweise deutlich weiter fortgeschritten ist, hat sich meistens als förderlich herausgestellt, dass man am Anfang neue Chancen kreiert. Das heißt, man unterstützt Innovation, technologische Innovation, aber auch den Umstieg. Man unterstützt Demonstrationsprojekte, mit denen Bäuerinnen und Bauern zum Beispiel handfest sehen, dass man auch mit einem anderen Produktionsmodell Einkommen generieren kann. Man unterstützt Projekte, die den Konsum verändern. Das haben wir alles in dem Leitfaden unter dem Transformationsfonds zusammengefasst, wo es wirklich darum geht, neue Chancen zu generieren entlang der Kette. Das bedeutet neue Mittel teilweise auch eine Umwidmung bestehender Mittel. Aber vor allen Dingen geht es darum, wirklich Mittel in die Innovation zu stecken. Und über Zeit müssen dann, wenn diese Alternativen stark genug sind, müssen dann auch sich andere Rahmenbedingungen, also bei dem, vor allen Dingen in Bezug auf die Grenzschutzfrage, das ist eine relativ relevante Frage, wenn es darum geht, innerhalb der Schweiz auch eine diversifizierte Produktion von pflanzlichen Lebensmitteln hinzubekommen. Das ist eine heikle Frage. Die Frage, welche Art von Produktion wird wie stark subventioniert, das kommt zum späteren Zeitpunkt schon dann auch auf den Tisch. Und bestimmte Emissionsbepreisungen, die vielleicht nicht kleine Betriebe, aber größere Betriebe treffen, kommen dann schon rein, um sogenannte Externalitäten sozusagen einzupreisen. Aber was ganz wichtig ist, der Fokus in der politischen Debatte wird oftmals sehr stark auf die Verbote und Preise am Anfang gesetzt. Und was wir eigentlich vorschlagen, ist eine eine stufenweise Herangehensweise, indem wir am Anfang wirklich Innovation fördert und Chancen stärkt, neue Wertschöpfung erfahrbar macht und dann über Zeit Rahmenbedingungen, regulatorischen Preisinstrumenten sozusagen ein Level Playing Field schafft, was möglich macht, dann zu skalieren.
Sie haben auch vorgeschlagen, als eine der Anfangsmaßnahmen sollte eigentlich bis 2025 eine Zukunftskommission einberufen werden von der Politik, die sich dieser Thematik annimmt. Da ist bis jetzt nichts passiert. Aus Ihrer Sicht läuft genug in Sachen Transformation des Ernährungssystems?
Ja, also ich muss auch leider beobachten, dass politisch es eher schwierig ist momentan. Es gibt natürlich in Bezug auf die Agrarpolitik 2030 plus Bestrebungen seitens der Administration, die Akteure an einen Tisch zu bringen in Form von einer Begleitgruppe. Aber wirklich das, was uns vorgeschwebt hat mit dem Vorschlag der Zukunftskommission oder des Zukunftsgremiums, die zentralen Stakeholder, die zentralen Akteure im Ernährungssystem, die teilweise sich kontrovers gegenüberstehen, an einen Tisch zu holen und nicht nur als beratendes Gremium per se, sondern wirklich als Verhandlungsgremium zu sehen, die miteinander auch harte Kompromisse aushandeln, aber auch vielleicht die Vorteile entdecken, wenn man über die Wertschöpfungskette hinweg und nicht nur auf die Agrarpolitik alleine fokussiert. So eine Kommission, also ein Gremium sehen wir momentan nicht. Und im Idealfall würde das auch durch den Bundesrat oder und das Parlament einberufen, damit es genügend Legitimation hat und quasi übergreifend über verschiedene Departemente dieses komplexe Thema des Ernährungssystems in ganz konkrete Maßnahmen runterbricht. Und das sehen wir leider momentan so noch nicht.
Sie haben es gesagt, auch die Administration ist dran. Es gibt beispielsweise auch die Klimastrategie Landwirtschaft und Ernährung 2050. Geht in die ähnliche Richtung wie Ihr Leitfaden. Also man ist auch dort dran. Zu wenig?
Nein, also grundsätzlich decken sich die Zielsetzungen. Eine Frage war immer das Tempo. Und das ist sicherlich etwas, was wir in dem Leitfaden, wo wir uns sozusagen die Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele bis 2030 als Rahmen hatten, da ist klar, wenn man das ernst nimmt und das wissenschaftlich runterbricht, dann müssten wir deutlich schneller vorwärts machen, als wir derzeit vorwärts machen. Der Weg, der für die Schweiz besonders charakteristisch ist, ist der über Demonstrationsprojekte, ganz konkrete Pilotprojekte. Da gibt es einiges. Das ist auch der Weg, den der Bund vorzeichnet. Und das ist eigentlich ein Weg, den wir sozusagen im Rahmen dieses Transformationsfonds auch besonders stark sehen. Also wie können ganz konkret vor Ort Projekte umgesetzt werden, so wie das jetzt auch in Graubünden der Fall ist, damit daraus gelernt werden kann und dann eben die politischen Rahmenbedingungen im nächsten Schritt verändert. Aber da muss natürlich deutlich mehr passieren. Auch jetzt sind zu wenig Demonstrationsprojekte entlang der Kette, die integriert sind, zu beobachten, und wir sehen auch einfach auf der politischen Ebene momentan noch viel zu wenig Bewegung und viel zu wenig Zusammenarbeit entlang der Kette.
Wir haben in den letzten Minuten über die Möglichkeiten gesprochen eines nachhaltigen Ernährungssystems. Wie nahe sind Sie persönlich denn eigentlich mit Ihrem persönlichen Verhalten an einer nachhaltigen Ernährung?
Ja, also ich würde sagen, ich befinde mich relativ nah an dem, was wir da an den Zielsetzungen gehen. Ich gehe schon auch auf den Fußballplatz. Und
mit oder ohne Wurst?
Ich würde dann auch manchmal eine Wurst essen, aber öfters auch eine, die vielleicht auch aus hochverarbeiteten Substituten besteht. Nein, ich würde auch manchmal eine Wurst essen, aber ich muss sagen, ich esse zum Beispiel vielleicht alle 2 Wochen ein Stück Fleisch und habe nicht am Abend die Salami auf dem Brot. Das heißt nicht, dass ich jedem anderen genau das gleiche Verhalten sozusagen vorschreibe, sondern ich probiere einfach, so gut es geht, im Einklang mit dem zu leben, ohne quasi ein Extrembild abzugeben, weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir werden nicht alle Veganer und Vegetarier, das ist unrealistisch, aber wir können uns einfach wieder ein bisschen mehr so verhalten, wie wir es schon vor hunderten von Jahren getan haben.
Der Transformationsforscher, der Lukas Wesenfeld. Er hat mit 40 anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einen Leitfaden veröffentlicht. Dort drin beschreibt er also, wie das gesamte Ernährungssystem in Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen der UNO gebracht werden könnte. Einen Link auf die Publikation findet ihr im Episodenbeschreib. Etwas, was er gesagt hat, um einen Wechsel und ein Umdenken herzubringen, braucht es am Anfang Leute, die Neues ausprobieren und innovativ sind. Aus diesen Erfahrungen soll dann gelernt werden. Ja, und da schließt sich der Kreis auch wieder zum Samuel Hauerstein, wo wir am Anfang von dieser Folge kennengelernt haben. Er, der im Unterringen ihn etwas gewogt hat und auf Gemüseanbau setzt. Auch mit dem Gedanken, etwas für die Klimabilanz von seinem Hof zu machen. Aber eben, es ist längst nicht nur der Bauer oder die Bäuerin, die etwas tun kann. Auch das haben wir gelernt. Wir alle haben es in der Hand, auch mit dem Entscheid, was wir essen, etwas für unseren Planeten zu machen. Wenn ihr mehr wissen wollt, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben rund um das Projekt Klimaneutrale Landwirtschaft Graubünden, dann abonniert den Podcast hier und folgt uns auf Instagram. Zu finden sind wir unter Klimabauern. Ich bin der Silvio Liechti, merci fürs Zuhören und bis bald bei der nächsten Episode von Landwirtschaft, Klima, Wandel.